Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Seit 1893, Ofen an, Teig bereit. Hände wissen, was sie tun, ehrlich seit der ersten Zeit. Hund im Kopf bei jedem Schritt, Stein und Hitze, Duft vom Brot. Keine Show und keine Tricks, wir backen, was wirklich lohnt. Kein Trend, der uns heute macht. Wir standen hier, als keiner tat, bevor der Trend zu grollte. Hatten wir die Schienen schon gelegt, Tag für Tag.
Liebe, herzlich willkommen zur neuen Sendung, die Nummer 33 bei Betreutes Füttern. Ich bin nicht alleine, Kai und Gina sind auch da. Hallo ihr zwei.
Guten Tag.
Guten Tag, Joe. Diesmal ohne Gast.
Diesmal ohne Gast.
Nicht alleine, aber wir sind wieder alleine zu dritt.
Ja, wir sind wieder alleine, genau. Aber heute müssen wir dringend reden. Ganz dringend, weil Kai hat einen etwas dickeren Hals. Wir haben über einen Trend, der gerade über den großen Teich zu uns schwappt und der auf ja alles praktisch auf den Kopf stellt, was wir bisher über Ernährung dachten. Und denn in den USA gibt es neue Richtlinien. Die Dietary Guidelines 2025 bis 2030 klingt ja erstmal trocken, ist es aber nicht. Denn wenn man genau hinschaut, ist das eine echte Revolution. Die Kernbotschaft lautet nämlich, man sollte es nicht glauben, eat real food. Esst echtes Essen, richtige Nahrung. Weg vom Hochverarbeiteten, vom Ultra-Hochprozessierten, zurück zum echten Essen, zu echter Nahrung. Aber jetzt wird spannend. Was heißt das denn dann auch noch eigentlich für unsere Hunde? Gibt's da auch so einen Trend? Kai, du hast da einen schönen Blogbeitrag auf deiner Seite verfasst, auf eurer Seite verfasst, wo du ja im Grunde genommen erstmal gedacht hast, so, holla, was kommt denn da jetzt um die Ecke? Und dann ist dir irgendwie die Hutschnur hochgegangen. Erzähl.
Ja, mir ist die Hutschnur hochgegangen und das nicht ohne Grund. Weil ich muss schon am Anfang einsteigen mit dem, was du sagst, es ist eine Revolution. Das ist, also die Amerikaner, die uns eine Fast-Food-Revolution gebracht haben, die uns gezeigt haben, wie man mit schnell und einfach Essen aus der Retorte, aus dem Industriefood und alles ist toll. Ja. Und haben uns weggebracht von echtem Futter. Also es ist keine Revolution, es ist eigentlich ein Rückschritt, aber es ist doch kein Rückschritt, wenn man es genauer betrachtet. Und diese Leute, die uns ungesund gemacht haben und jetzt gemerkt haben, oh, das ist für sie gar nicht gesund, die wollen uns jetzt erklären, dass wir wieder echtes Futter essen müssen und dass wir echte Nahrung essen müssen und dass wir wieder kochen sollen. Also der es versaut hat, bringt uns wieder diese ganze Geschichte zurück. Da ist mir dann ein bisschen, da habe ich gedacht, wo sind wir? Ganz ehrlich. Und wir, da wette ich ja schon die ganze Zeit, seit der Einführung des flächendeckenden Hundenahrung, die aus der Retorte in meinen Augen kommt, aus dem Extruder kommt, eine schnelle hochaufgeschlossene Nahrung, alles mit Vitaminen zu, Lego-Bausteine für Essen, haben wir gesehen beim Hund, dass das Ganze falsch läuft. Und wir arbeiten ja schon seit über 20 Jahren, haben wir einen kranken Hund, Allergie hier, Allergie dort. Alles ist falsch, wir haben keine, die Fleischsorten sind falsch, dann ist das Getreide falsch, dann ist das falsch. Alles ist, aber wir gehen nicht an die Grundsubstanz des Herstellens.
Aber du bist ja jetzt erstmal,
die Amerikaner.
Genau, aber der Fastfood-Bringer, ne? Das ist da, ne? Der Fastfood kam ja rüber und dann wurden ultra hoch erhitzte Nährstoffe gebracht. Es wurde alles irgendwo industriell gefertigt. Es wurde auf Kommerz, auf Schnelllebigkeit getrimmt. Und wir hatten Produkte dabei, die auch irgendwo scheinbar lecker schmeckten im ersten Moment, aber irgendwann war das ja auch mal über. Und jetzt kommen plötzlich diese Guidelines, zumindest für den Humanbereich. Was ist denn aber wirklich das, was dich da am so allermeisten aufgeregt hat? Wenn ich mir deinen Beitrag da durchlese, dann sehe ich ja, dass du da auf der einen Seite sagst so, wenn man sich den Anfang durchliest, denkt man, das hat ein Texaner geschrieben. Wieso ein Texaner?
Der texanische Rinderzuchtverband. ich habe das nochmal präzisiert, weil das ist die Hauptkritik, dass man jetzt wieder sagt, wir brauchen Proteine, wir brauchen Proteine. Die gleiche Geschichte haben wir in der Hundenährung gehabt. Alles musste mit Fleisch sein und auf einmal hat jedes Futter noch mehr Fleisch und noch mehr Fleisch. Und jedes Mal, wenn ich mit Leuten spreche, ist die erste Frage, und wie viel Fleischanteil hat das Futter? Und niemand und jeder fokussiert sich da drauf. Und das ist auch ein Hauptanteil dieser Studie oder dieser Guidelines, die man jetzt rausgebracht hat in Amerika, dass die Proteine doch nicht ganz unwichtig sind. Bei uns hat man sehr aus, ich sage das jetzt provokant, aber das ist halt so, aus ideologischen Gründen täglichen Bedarf an Protein, den hat man ja runtergesetzt auf 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag.
Und das jetzt sind wir aber schon mal gewesen. Das sind wir aber auch schon mal gewesen. Das ist ja dann höher gesetzt.
Ja, das ist. Und jetzt kommen die Amerikaner und sagen 1,2 bis 1,6 Gramm. Und jeder, der mal Sport gemacht hat, weiß, dass man dann im Aufbau bis zu 2 Gramm essen kann und der Körper das gut funktioniert. Und die meisten hängen sich jetzt an diesem streitbaren Thema. Also man kann sich gerne drüber unterhalten, ob jetzt 0,8, 0,2 Gramm, darüber kann man sich, aber die Kernaussage, die diese Guidelines rausbringen, die rückt dann immer wieder in den Hintergrund, weil die will man nicht diskutieren. Die wirkliche Diskussion, die diese Guidelines oder das, was es so spannend macht für unsere Ernährung, das rückt dann schön wieder in den Hintergrund und das will niemand sagen, dass wir wieder kochen, dass wir wieder backen sollen. Und das wird auch mit den Studien, die wir schon die ganze Zeit auch zeigen, wird das ja untermauert. Und das ist das eigentlich Spannende an der ganzen Geschichte, dass man jetzt wieder Stellvertreterdiskussionen aufmacht. Oh, die haben zu viele Proteine und das ist schädlich für den Wald und was weiß ich was. Das ist aber nicht die Kernaussage dieser Studie, sondern die Kernaussage ist, hört auf, Fastfood zu essen.
Beziehungsweise es untermauert ja deine Theorie, die du auch schon seit Jahren immer verteidigst. Es ist nicht nur wichtig, welche Zutaten im Produkt sind, sondern was mache ich mit diesen Zutaten? Wie werden die prozessiert? Wie werden die verarbeitet? Und das ist halt das Revolutionäre, das Amerika erkannt hat, okay, mit unserem ganzen Low-Carb, Low-Fat, Fast-Food, wir kommen nicht weiter, wir sind die dickste, wir sind die ungesündeste Nation, woran liegt's? Und jetzt hat man einfach mal gesagt, Butter bei die Fische, Leute, Nahrung braucht Zeit und das ist halt krass. Und ich meine, den Trend merken wir ja hier jetzt auch schon in Deutschland, die Hundefutterfirmen, die jetzt 20 Jahre lang gesagt hat, haben, der Hund ist ein Wolf, Fleisch an die erste Stelle und 30% Rohprotein für den täglichen für die tägliche Napffüllung. Und plötzlich ist es revolutionär, eine Wettlinie auf den Markt zu bringen. Also genau das Gleiche. Ich schaffe das Problem und ich löse das Problem. Wobei der Ansatz, der jetzt aus den USA kommt, ja ein tatsächlich sehr vernünftiger Ansatz ist.
Ja, aber es ist aber auch der Ansatz, es ist aber auch genau der Ansatz, dass auch gesagt wird, Leute, das, was auf der Verpackung draufsteht, ist alles wunderschön. Die Nährstoffinhalte, alles, was da drin ist, ist genügend Protein drin und. Ich meine, gucke ich mal hinten drauf auf so eine Verpackung, dann sehe ich, okay, so hoch sind manchmal die Fleischanteile gar nicht, dass da reales, richtig echtes Fleisch drin ist. Das ist ja oftmals, ja, Federn als Protein genannt oder auch andere Produkte. Aber schön, dass die Nährstoffe drin sind, aber die Nährstoffe werden ja eigentlich bei dem Prozess des Extrudierens, des Ultra-Hocherhitzen, des Ultra-Hochprozessierten, da werden die ja eigentlich zerstört. Und das ist ja die Lüge in der ganzen Geschichte.
Ja, und wenn man auch weiter in die in diese Studie reingeht, da werden Hülsenfrüchte auch propagiert und nicht nur Fleisch, sondern deshalb ist es nicht von einem texanischen Rinderzuchtverband geschrieben worden, sondern es werden.
Was war dein erster Eindruck?
Nein, das ist die Kritik, das ist nicht okay. Mein Eindruck, sondern das ist der Eindruck, der, wenn man sich die ganzen Kritiken anschaut, dann ist der Eindruck der maßgebliche, und das ist das, was die Leute aus dem Ding rauslesen, und das ist Quatsch. Und dann kommen wir zu diesem, wenn wir jetzt mal diese Proteindiskussion und ob ich das mit Federn mache oder ob ich das mit Fleisch mache oder mit was auch immer ich mache, wenn ich dann mal zur wirklichen Diskussion komme, dann ist es nämlich, wie verarbeite ich die Nährstoffe, die da drin sind, und wie agieren die im Körper? Und dann komme ich auf mein Lieblingsthema, den Darm. Und das ist das eigentliche Thema, über das wir uns unterhalten müssen. Was passiert im Darm? Wie füttere ich den Darm? Weil wir schädigen den Darm mit dem, was wir getan haben. Wir schädigen ihn mit dem, was wir hochprozessiert reingeben, und das ist die Hauptbotschaft, die auch in dieser Studie oder in dieser Guideline drinsteht, das mit Studien untermauert ist, dass wir eine Nahrung zu uns nehmen, die im Prinzip ein bisschen schwierig ist. Und das können wir, deshalb nenne ich es, wir haben die letzten 30 Jahre in Deutschland mit der Einführung des Extrudats einen Tierversuch, der für uns Menschen maßgeblich in der Ernährung ist. Wir haben einen Tierversuch durchgeführt und dieser Tierversuch ist schiefgegangen. Wir haben probiert, hochprozessiertes Futter in den Hund zu geben und haben gedacht, er wird dadurch gesund, und das ist schiefgegangen. Und jetzt müssen wir umdenken und wir sollen uns nicht an der Proteindiskussion beteiligen.
Meinst du, das ist
wir sollen den Fokus auf den Darm legen.
Ja, meinst du, das ist ein bewusst eingeführter Feldversuch gewesen?
Das ist kein bewusst, das haben wir unbewusst gemacht, und das ist auch kein Feldversuch gewesen, um das zu machen. Es ist schick gewesen, es ist schnell gewesen, es ist billig gewesen. Man hat dadurch, dass Energie zu dem Zeitpunkt unbegrenzt zur Verfügung stand dass man diese Extrudermaschinen mit billiger Energie füttern konnte, ist es natürlich schick gewesen. Man konnte Dinge ins Futter mit reinbringen, die technisch in Ordnung waren und die technisch auch grundsätzlich so einen Mehrwert suggeriert haben. Und da hat man gemerkt, also egal was man tut, chemisch, der Körper reagiert doch anders. Und das ist der Tierversuch, den wir unbewusst gemacht haben, der schiefgegangen ist, den wir live sehen und den ich schon die ganze Zeit anprange, aber der einfach ignoriert wird, und dann machen wir Stellvertreterdiskussionen. Also wir sollten uns mal drüber unterhalten, und das ist mein Thema. Was passiert im Darm? Was kann ich verwerten? Wie verwerte ich es und wie funktioniert der Darm überhaupt?
Genau, das eingeführte Hundefutter, das Trockenfutter, über das wir reden, also die Kibbles, jetzt, wenn es ins Englische geht, Das ist ja eigentlich eingeführt worden, weil es, ich sag mal, stabil ist, weil es sicher ist, weil es gleichmäßig hergestellt werden kann, bedarfsdeckend, zumindest alle Nährstoffe drin. Es ist
auf haltbar. Dem Blatt Papier.
Auf dem Blatt Papier. Ja, genau. mit allen entsprechenden FEDIAF, NRC, die dahinter sind und so weiter und so fort. Die ganzen Gesellschaften, die sich da stark machen und sagen, okay, das sind die Nährstoffe, die sind da drin. Ist ja alles super klasse. Aber es wird vergessen, dass das aber für den Hundekörper nicht gesund umsetzbar ist. Und du hast ein schönes Beispiel für dich parat, ja, das du auch gerne erzählen möchtest. Denn wir sagen ja, der Darm hat ein Problem damit. Ja, das ist ja die ganze Zeit etwas, worüber wir sprechen. Wie ist es denn? Du hast ein Modell entwickelt, ja, vom Maul abgeschluckt in den Magen, in den Dünndarm, in den Dickdarm und dergleichen. Wie vergleichst du es?
Ich komme ja, wir sitzen ja mitten in einem Autoland und die Firma Bubeck wurde gegründet direkt neben Daimler-Benz. Und deshalb ist bei uns die Autoindustrie eine sehr dominante. Und jeder versteht auch Autovergleiche oder Motorenvergleiche. Das ist deshalb relativ einfach. Deshalb
gibt es eine Bubeck-Limousine?
Es gibt leider keine Bubeck-Limousine mehr. Aber das Interessante und das ist was, wo ich es mit vergleiche, ist, dass der Mensch, und ich muss den Mensch dann mit reinnehmen, und der Hund durch den Dick- und Dünndarm im Prinzip zwei Motoren in einem Körper hat. Das hat kein Auto. Aber wir haben zwei Motoren. Wir haben einmal den Dünndarm, der ist für den Sprint. Ich nenne es, das ist der Benziner. Und wir haben den Dickdarm. Das ist der lange trägt. Das ist der LKW-Diesel-Motor, der lang anhaltend Energie gibt. Und deshalb habe ich diesen Motorenvergleich gebracht. Interessanterweise, und das muss ich auch gleich mit reinmachen, wir sind eher diejenigen, wir füttern beide mit dem Backen füttert man beide Motoren mit Energie und das hoch aufgeschlossene Extruderfutter füttert nur den Benziner, also den schnellen Motor, der kurzfristig viel Energie, den Formel 1 Motor,
den Dünndarm füttert er.
Und das Interessante ist, dass 1893 mit der Gründung Rudolf Diesel sein Patent gleichzeitig also wir haben so viele Analogien mit dem Motor. Wir sind gegründet neben dem Automobil und so. Deshalb vergleiche ich jetzt gerne mal mit dem Motor. Also wir haben einen Dünndarm, der ist dafür zuständig, dass ich schnell viel Energie, kurzfristige Energie habe, und wir haben den Dickdarm, der eher wie ein Dieselmotor funktioniert, lang anhalten, der lange trägt, der viel Lasten tragen kann, den wir auch brauchen. Und das ist mein Bild, das in dem Kopf der Leute ankommen soll. So, und jetzt werben wir die ganze Zeit in dem Extruder, dass ich hoch aufgeschlossen habe. Also das heißt, ich habe eine Verzuckerung. Ich habe ein hochoktaniges Nahrungsmittel. 102 Oktan. Und jeder weiß, dass ich damit einen schnellen Sprint machen kann. Ich kann ein Formel-1-Rennen machen, 400 Kilometer, und dann ist der Motor kaputt. Und genau das Gleiche habe ich da auch. Wir vergessen aber, dass wir den Diesel brauchen, um den Tag zu überstehen. Wenn wir kurz mal sprinten müssen, brauchen wir schnelle Energie. Und wenn wir lang anhaltende Energie, brauchen wir den Diesel, der lange trägt. Und das ist das, was die Grundsubstanz, und dann kommen wir jetzt auf diese resistenten Stärken, die bei einem Backvorgang und bei einem Kochvorgang die wichtigste Nahrung sind, die Fermentation anstoßt, das Immunsystem in dem Dickdarm, was nur im Dickdarm passiert, die das stabil halten und die so eine ruhige Energie geben. Wenn ich hoch aufgeschlossenes Futter gebe, dann gebe ich das in den Dünndarm. Der Dünndarm wird übersättigt. Wir haben dann eine Insulin, die Bauchspeicheldrüse muss ja, weil auch ein Benzinmotor funktioniert nur mit Zündkerzen. Das ist kein Selbstzünder, sondern das sind, da brauchen wir Zündkerzen und das macht der Körper mit einer Insulinausschüttung. Das ist quasi die Zündkerze und die muss hocharbeiten. Und alles, was dann nicht verarbeitet werden kann, geht in den Dickdarm an hoch aufgeschossen und ein Dieselmotor funktioniert eben nicht mit einem hochoktanigen Futter. Der verhungert im Prinzip und das Mikrobiom verhungert und dadurch habe ich keine Immunabwehr mehr. Und diese Immunabwehr ist ganz wichtig, dass ein Körper langfristig funktioniert. Das ist auch eine ganz logische Sache, diese hochaufgeschlossene Logik, ich will schnell viel Energie, kommt aus der Mastlogik. Also das heißt, ich muss schnell viel Energie, um ein Tier schnell zur Schlachtreife bringen. Wollen wir das für den Hund? Wir wollen ja einen Hund haben, der 15 Jahre plus bei uns ist und uns begleitet. Und deshalb müssen wir beide füttern. Also wir müssen den Dünndarm füttern und wir müssen den Dickdarm füttern. Und da kommt die Ausgewogenheit. Wir haben beim Backen entstehen auch diese kurzen Stärkeketten, die wir schnell verwerten können, so dass wir schnell Energie haben und keine Insulinspitze, die dann zu Diabetes und zu Übergewicht führt, sondern eine kleine Spitze, die aber nicht überschießt. Und dann haben wir im Dickdarm die resistenten Stärken, also dieses Ausgewogene. Und das kann man auch mit Zahlen belegen. Ein Extruderfutter hat maximal 2% an resistenter Stärke überhaupt. Und gebackenes Futter kommt auf 15% resistenter Stärke, hat aber nur eine hochaufgeschlossene Verzuckerung oder ein hochaufgeschlossenes von 40-50%. Und das ist der Unterschied. Beim Extrudat kommen wir bis auf 90% hochaufgeschlossener Stärke.
Jetzt wird aber doch trotz allem in dem Trockenfutter, im Extrudat, werden ja auch entsprechende Produkte angeboten, wo drin steht, perfekt für das Immunsystem, für die Dickdarmgesundheit. Das wird da ja dementsprechend propagiert.
Es funktioniert, aber irgendwie funktioniert es doch nicht. Also
aber
das
warum
ist
nicht?
Im Prinzip, weil es nicht anders ist. Und jetzt,
beziehungsweise es wird halt draufgeschrieben, da ist das und das drin. Und das, was drin ist, ist in der Theorie wahrscheinlich gut für den Darm. Die Amis haben ja auch Versuche gemacht mit zwei Gruppen. Beide Gruppen haben Essen bekommen mit den gleichen Nährstoffen, mit den gleichen Kalorien auf dem Papier. Die einen haben es aber als UPFs gekriegt, also als hochverarbeitete Lebensmittel, und die anderen haben echtes Essen bekommen. Mhm. Auf der Nährwerttabelle stand genau das Gleiche. Und diese Gruppe mit den hochverarbeiteten Lebensmitteln hat in der gleichen Zeit zugenommen und die anderen waren glücklich und gesund und haben sogar ein bisschen abgenommen. Das heißt, es kann schon sein, dass Marketing-Claims immer noch funktionieren, weil es ist ja das drin. Aber ob es dann letztendlich auch die Wirkung entfaltet, das ist halt die Frage.
Aber es ist ja so, durch das Ultra-Hocherhitzte, ja, das, was draußen draufsteht, hört sich alles wunderbar an. Aber in dem Moment, wo es in den Verarbeitungsprozess reinkommt, wo es dann nämlich unter Hochdruck und hoher Temperatur reinkommt, kommt es ja als Endprodukt nicht mehr so raus, wie es vorne reingesteckt worden ist. Vorne habe ich die rohen Nahrungsbestandteile, das Real Food, Eat Real Food. Aber das, was hinten rauskommt, muss ja dann wieder mit chemischen Substanzen aufgesprüht werden, mit dem, was beim Extrusionsvorgang kaputt gegangen ist. Und dieser Übergang, dieser Verlust hier, das ist das, was dann letztendlich hinterher im Körper natürlich Probleme bereitet. Und vor allen Dingen dieser extrem hohe Zuckergehalt, der dort rauskommt. Das ist ja wirklich hoch. Das ist ja mehr oder weniger ein Stärkeschock, den die Tiere erleben oder auch der Mensch.
Genau, das ist der Stärkeschock. Und dann versuchen wir es mit Toppings, mit irgendwelchen Superfoods. Versuchen wir das machen. Ich vergleiche das dann immer mit dem, die Älteren kennen es noch, wenn der Diesel mal nicht angesprungen ist, weil wir versuchen, den Dickdarm wieder zum Laufen zu bringen mit diesen Toppings.
Ein bisschen Benzin dazu.
Und dann haben wir Kaltstartspray. Ja. Kaltstartspray kennen die sich mit den alten Dieselmotoren, da hast du im Winter hast du das in die Lüftung reingesprüht und hast dann Liefer. Aber das, was wir machen, ist, die ganze Zeit sprühen wir das Kaltstartspray, und auf Kaltstartspray funktioniert auch dann irgendwann der Diesel nimmer, dann verbrennt er innerlich. Und das ist der Nachteil. Der muss ja irgendwann wieder sich selbst zünden und sich selbst am Leben erhalten. Und das funktioniert mit diesen Toppings, mit dem, was wir tun, mit den Superfoods, was man dann drauf tut. Das funktioniert nicht. Und sie kommen auch nicht im Darm in der Weise an. Und dann findet ein Fermentationsprozess statt, der dann zu Durchfall und so weiter führt.
Metabolismus, das heißt also dieses Aufblähen, dieses Pupen, dieses Quietschen im Bauch, das ist ja das, was dadurch entsteht.
Das Gluckern, Fermentation.
Genau. Mhm.
Aber was ich mich immer frage, ich meine, dieses Extrusionsverfahren, das bei den Hunden eingesetzt wurde, das folgte ja im Prinzip einer Zeit, wo wir noch Flocken haben quellen lassen und eine Dose dazu, war ja eigentlich ein tolles Hundefutter. Das hat funktioniert. Also ich glaube, dein Vater hat uns nicht viel damals von kranken Hunden berichtet. Wie kann es sein, dass die Menschen von heute auf morgen so offen waren für eine Krokette, die ja im Prinzip, also ich glaube heute, wenn du die Leute heute noch auf der Straße fragst, guten Tag, wie wird denn ihr Trockenfutter hergestellt? Da kann dir keiner das passende Verb dazu sagen. Trockenfutter, genau, weil es keiner kennt. Trockenfutter ist gleich Trockenfutter. Damit werden wir ja auch über einen Kamm geschoren, wo ich dann immer sage, naja, aber backen ist ja nur, ich habe hier meine Zutaten, dann mache ich einen Teig, dann wird der Teig ein bisschen geformt, entweder in kleine Zylinder oder in kleine Würfelchen, aber es ist ein Teig, der wird geschnitten und der wird gebacken. Im Endeffekt kann man noch optisch irgendwo sagen, ja, da sind Kartoffeln drin, da ist Mehl drin. Also, aber wenn ich mir so eine Industriekrokette angucke, da, wie gesagt, wenn ich was esse, wo mir das Verb in der Sprache fehlt, wie es hergestellt wurde. Das ist doch abartig. Wie hat dieser plötzliche Sprung überhaupt stattfinden können?
Also es war modern. Es war modern. Das ist ein neues Verfahren. Es war industriell. Und das sehen wir ja auch in unserer eigenen Ernährung. Man will ja da auch, es war bequem. Und man musste nichts mehr tun. Man hat gesagt bekommen, da 300 Gramm, das musst du in die Schüssel machen, und damit ist alles, ist sein Nährstoffbedarf gedeckt. Und wir sehen ja auch immer noch, da gibt's auch immer wieder die Tests, die ich auch immer, da ist doch alles drin. Ja, technisch ist alles drin. Und komischerweise gewinnen die meisten künstlichen Sachen, weil man künstlich auch testet, oh, da ist doch alles drin. Aber die Hunde werden immer kränker. Und das sehen wir jetzt ja auch. Also wenn wir vor 15 Jahren gab es die große Welle, auf jeder Verpackung stand drauf Protein hier, Protein da. Die letzte Woche wurde ich von meiner Tochter ausgelacht. Guck mal, jetzt haben deine Erdnüsse sogar schon Protein.
Protein-Erdnüsse.
Das hatten die schon immer drin. Das ist auch nicht die Frage. Und jetzt versuchen wir auch bei uns, jetzt haben auf einmal Salami ist der Proteinsnack. finde ich. Ja, für Bodybuilder. Das war. Mhm. Genau, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Aber auf jeder Packung steht es jetzt drauf, nicht nur für Bodybuilder. Wir machen den gleichen Fehler, deshalb nenne ich es auch bei den Hunden den Tierversuch, und wir lernen noch nicht mal daraus. Und jetzt muss uns das Land, das uns McDonald's, Burger King und alle Fastfood-Ketten der Welt gebracht haben, die müssen uns jetzt wirklich sagen, dass wir wieder zurück sollen. Auf einmal haben wir haben keine Bäcker mehr, die gutes Brot machen. Wir haben nur noch Industriebrot. Und auf einmal sind wir alle glutenallergisch. In den 80er Jahren war niemand, ich will noch mal sagen, es gibt bestimmte Dispositionen, da gibt's Glutenallergien. Die sind nicht weg zu diskutieren. Aber in der Masse, in der wir es jetzt erleben und in der wir es erleben beim Hund, gibt's die nicht. Und jetzt wir sind auch durch mit den Proteinquellen. Also wenn wir jetzt schon Zebra und Süßkartoffel dem Hund füttern müssen, dann stimmt doch, irgendwann muss man doch aufwachen und sagen, Mensch, irgendwas stimmt da nicht. Also ich kann doch nicht in Afrika ein Zebra schießen, dass ich hier meinen Hund fütter. Ganz ehrlich, das funktioniert nicht.
Auf die Frage von Gina, was du vorhin berechtigterweise gestellt hast, ne, was ist denn überhaupt oder wie wurde denn das so ein Futter überhaupt hergestellt? Und wann ist das gekommen? Du musst ja nur mal zurückdenken, wann ist denn damals überhaupt das industrielle Extrusionsverfahren eingeführt worden? Ja, das war ja 1957. Ja, das war ja hier Relsen Purina noch. Und da ist der erste extrudierte Kibbel auf den Markt gekommen. Parallel dazu sind ja auch die ganzen extrudierten Cerealien in den USA gekommen. Mhm. Ja, ich bin etwas älter als ihr. Und ich weiß noch, wie damals so die ersten Verpackungen kamen, wo dann das Frühstücks-Cerealien drin waren, die Frühstücksflocken und so weiter und so fort. Ja, dann in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das poppte richtig. Das ist ja, Food Design ist da ja alles gemacht worden. Aber es waren extrudierte Produkte, genauso wie die Chips heute. Ja, das ist etwas geworden, was dann auch in dieser Zeit, ich sag mal 60er Jahre, wo du dann auch hattest so Waschmaschinenpulver und dies wurde leichter und das wurde leichter, das war für die Hausfrau einfacher und so weiter und so fort. Das Leben wird schneller, bequemer, einfacher. Und genauso muss es ja auch gehen, letztendlich mit dem Hundefutter. Und so ist das ja nach und nach entstanden. Auch, weil natürlich ein Teil gewesen ist, wo du sagen konntest, okay, das ist jetzt etwas, das ist lange haltbar. Ich kann es auch in den Futtersack bekommen und etwas länger stehen lassen. Ich muss nicht jeden Tag etwas neu machen. Diese Bequemlichkeit, die da gewesen ist. Aber es hat ja auch niemand hinterfragt, sag mal, wie ist denn mein Frühstücksflocken? Wie werden die denn hergestellt? Die wachsen ja auch nicht am Baum. Die müssen ja auch irgendwie so zusammengeführt worden sein. Da macht sich ja keiner Kopf drüber.
Und wir waren ja schon langsam, also 1957, wie du sagst, wurde der Extruder in die Ernährung in Amerika eingeführt. Hm. In England war das damals schon durch. Wir waren in Deutschland da sehr, sehr langsam, weil bis 95, bis zur BSE-Krise, war in Deutschland Extrudat noch ein, es gab's, aber es war ein Exot. Mhm. Und dann kam die große Werbung, dann kamen die großen Firmen, die dann in den Tiernahrungsmarkt eingestiegen sind, nicht in den Tiernahrungsmarkt, sondern in den Heimtiernahrungsmarkt eingestiegen sind. Es gab's schon viel früher. Ich habe Angebote von 1980, wo man mit Extrudat dann ausprobiert hat und wo wir auch schon, mein Vater hat damals schon geguckt, ist es etwas, was wir einführen können, und er hat das damals abgelehnt. Er hätte schon viel früher einsteigen können, aber er hat gesagt, das kann nicht gesund sein für den Hund. Und dann kam es flächendeckend zu uns. Die Amerikaner waren schon viel früher. Ich war in den 90er Jahren war ich 2 Jahre, habe ich in England gelebt. Da waren die Hunde schon so dermaßen krank, wo ich schon gedacht habe, das kann doch alles gar nicht sein. Warum funktioniert's bei uns? Und ich wollte es ja auch lange nicht wahrhaben und habe immer gedacht, Mensch, Vater, da ist eine neue Technik, da musst du einsteigen. Das ist doch, kannst du doch viel schneller, viel leichter produzieren. Und er hat es dann immer abgelehnt und hat gesagt, das kann für den Hund nicht gesund sein. Er konnte es damals nicht wissenschaftlich erklären, weil es auch keine Studien gibt. Aber heute haben wir sogar die Studien dazu, die ich im Buch alle aufgeführt habe. Ich habe ja das Buch schon vor der Einführung der amerikanischen Richtlinie geschrieben. Das ist ja schon
haben die dein Buch älter. Gelesen?
Die haben mein Buch gelesen.
Haben dein Buch gelesen.
Da steht alles drin. Da steht genau das Gleiche drin. Und deshalb bin ich so on fire, weil ich denke, das habe ich alles schon in Blogartikeln, wenn man das liest, kann man das alles schon lange nachlesen. Und jetzt müssen uns die sagen, eat real food.
Echt? Kleiner Side-Tipp.
Ganz ehrlich.
Kleiner Side-Tipp. Jeder weiß, Kai schreibt verdammt lang. Also wer geschockt ist, wer mal auf unserer Homepage auf den Ratgeber klickt und eine Minute scrollen muss pro Artikel. Wir sind dabei, jetzt die Artikel in Hörversionen zu übersetzen. Also klickt einfach mal auf den Artikel und ganz oben, wenn da das Play-Zeichen steht, könnt ihr euch einen Artikel nach dem anderen auch in 15 bis 16 Minuten einfach bei der Autofahrt mal anhören. Also das ist gerade
zusammengefasst.
Priority Nummer 1, Kais seitenlange Artikel in Hörversionen umzuwandeln. Also hört einfach mal rein. Oder wir haben ja auch in unserem Podcast Betreutes Füttern Folge 13, da geht es nochmal ganz ausführlich um resistente Stärke. Was bedeutet das? Wir haben die Darm-Hirn-Achse beleuchtet. Und ich finde es wirklich, wenn man sich mal mit dem Thema befasst und es kommt ja wirklich keiner mehr drum rum, sich nicht mit dem Darm zu befassen. Googelt einfach mal hochverarbeitete Lebensmittel. Also es sind so viele Berichte, die uns schon auch seit Jahren sagen, Leute, was passiert da eigentlich? Dieser ganze Vegan-Trend ist ja gut. Also wenn man tierische Proteine mit Linsen oder Hülsenfrüchten ersetzt, super. Wir waren auch schon in so tollen veganen Restaurants essen, sensationell. Aber real food. Ich find's einfach Wahnsinn. Und das ist ja damit auch gemeint, ultimate processed, ultimativ verarbeitet. Wenn man aus Milchfasern ein veganes Schnitzel schaffen kann, das Ganze paniert und am Ende schmeckt es wie ein Schweineschnitzel. Also das hat nicht einfach nur mit Extruder, Hitze, Druck etc. zu tun, sondern wir verändern hier kolossal Nahrung und verkaufen das als was Gutes. Also da wieder genau das Gleiche. Ernährt euch doch vegetarisch und vegan und kocht. Aber wieder da, es ist wieder die Bequemlichkeit, die siegt. Wir wollen die vegane Wurst aufs Brot und auf der veganen Wurst, wenn du die Verpackung umdrehst, da stehen noch mehr Zusatzstoffe drauf als bei der Wurst schon selbst. Also auch da wieder, wie kann man wirklich meinen und glauben, dass das gut ist?
Und wir sind nicht alleine. Das ist nämlich letzte Woche, ging auch durch die Presse, der CEO von Frosta, jetzt muss ich einen Namen nennen, aber es ist halt so, der gesagt hat, wir nehmen uns einen Chemie-Cocktail mit den veganen Ersatzprodukten. Also wenn man sich diesen, der kann man googeln, der hat ein schönes Statement. Viele Grüße, danke für das Statement, dass ich nicht alleine bin. Die ganzen Ersatzprodukte sind so hochverarbeitet, das kann für den Darm nicht gesund sein. Und der Darm ist unser wichtigstes Organ. Das ist schön, dass es Bücher gibt, die genau das beschreiben. Ich habe auch eins gemacht, wo es nur um den Darm geht. Wir sollten wieder da zurückkommen und wir sind nicht alleine. Selbst ein Verarbeiter von Fertignahrung sagt, vielleicht müssten wir mal umdenken.
Auf jeden Fall. Um die Frage nochmal eben aufzugreifen, was du vorhin sagtest, Gina, und zwar, oder Kai, warst du es? Weiß ich jetzt gar nicht. Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Trockenfuttereinführung und entsprechenden Zivilisationskrankheiten bei Hunden. Und die gibt es tatsächlich, da gibt es sogar Studien zu. Und tatsächlich in der Einführung des Hundefutters, das dauerte gar nicht lange, kamen die ersten Allergien. Es kam chronische Entzündung, es gab Adipositas, es gab die Darmprobleme. Und das kam in den 60er, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Das wurde sogar sehr massiv. Und wenn ich mir angucke, dass in den 1940er Jahren während der Weltwirtschaftskrise die Hunde auf folgende Art und Weise gefüttert wurden, sieht man, dass sich das Ganze rumgedreht hat. Du redest ja auch in deinem Blogbeitrag von der Pyramide. Da geht es zwar um die Nährstoffpyramide. Irgendwie magst du keine Pyramiden. Nein, aber da, hier gibt es eine Pyramide. Und zwar, wenn man sich das anguckt, was ist heute der Markt? Was wird am meisten verkauft oder gekauft? Heute ist es Trockenfutter. Da liegen wir bei 60-70% in Deutschland. Dann kommt BARF. BARF kommt sogar noch später. Ja, dann kommen die Dose. Ja, dann kommt BARF und dann kommt irgendwann halt das Sanftgegarte, was mittlerweile bei einem Anteil von 2-5% hat. Gucke ich mir das jetzt 1940 an, im direkten Vergleich. 1940 war selbstgemachtes Rohes bei 75-80%. Handelsübliche Konserven 15-20% und handelsübliche Trockenmasse, also Trockenfutter, -5%. So. Und die Tiere waren gesund.
Komischerweise waren sie gesund.
Komischerweise. Das sind Dinge, die so nicht an den Tag gebracht werden, die aber, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und etwas recherchiert, dann stellt man fest, oh, wie sind denn die Zahlen damals gewesen? Und dann hat sich das umgelegt. Ja, dann ist das umgestellt worden. Und heute haben wir ganz einfach sehr, sehr gute Studien, die belegen, dass diese prozessierten Futtermittel nicht gut sind für die Tiere, dass wir dadurch chronische Enteropathien haben, dass wir diese Darmerkrankungen haben, ja, dass wir systemische Entzündungen haben, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich etwas, wo ich sagen muss, hallo Leute, das ist ja nicht nur das Tier, es ist ja auch der Mensch. Aber so wie du es vorhin sagtest, es ist ein Tierversuch, ja, der hier stattfindet. Komischerweise wird es beim Tier toleriert, beim Menschen nicht.
Was aber bei beiden gleich ist, ist dieser Suchtfaktor. Dieser Suchtfaktor, ich kann die Tüte Chips, ich muss sie aufessen. Ich muss die Tüte, wir essen es ja auch gerne vom Fernsehen und ein paar Nüsschen und ein bisschen geröstet und ein bisschen Paprika und ein bisschen Barbecue. Die Packung ist immer leer, egal wie groß. Und
du machst eine neue auf.
Genau. Und wenn du die XXL-Version beim letzten Mal gekauft hast, weil sie im Angebot war, dann ist auch die alle. Ich habe einen total spannenden Podcast angehört, total lustig. Unser Podcast Betreutes Füttern. Und es gibt einen Podcast, der heißt Betreutes Fühlen. Genau. Und zwar mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Und die haben eine Folge, warum wir falsch essen. Kann man sich auch mal anhören, wenn man uns nochmal ergänzen möchte. Und die haben zu Gast einen extrem übergewichtigen Mann, der einfach sagt, es ist wie eine Sucht, es ist wie eine Droge. Ich komme davon nicht weg. Dieses Fastfood macht mich so glücklich. Ich brauche dieses Glücksgefühl, wenn ich den Burger esse, wenn ich die Chips esse. Und also er hat jetzt schon vernünftig von 8 Liter Cola umgestellt auf 8 Liter Eistee. Aber er braucht diesen Zucker, er braucht diesen Schock, dieses Glücksgefühl, ja, wie ein Junkie. Vielleicht kommt daher auch das Wort Junkie von Junkfood. Also das ist ja auch das, was wir schon in vorherigen Podcast-Folgen beschrieben haben. Diese Darm-Hirn-Achse, diese Glücksgefühle, die Essen auslöst, dieser, oh geil, ich esse jetzt diesen Burger, obwohl ich ganz genau weiß, wenn ich den Laden verlasse, fällt dieses Glücksgefühl massiv ab. Mir geht's Dopamin. Schlecht, ich bin müde, genau. Dopamin, dieser Insulinschock, der mich so tief fallen lässt, aber ich gehe immer wieder hin und weil ich genau weiß, was mich erwartet. Ich weiß, wie es schmeckt, ich schmecke das schon vorher Und ja, das ist ja beim Hund genauso. Also bei uns im Büro steht die Schüssel immer voll. Unsere Hunde gehen dahin, wenn sie Hunger haben und essen das gerne.
Überfressen sich nicht.
Genau, aber sie überfressen sich nicht, weil sie halt auch wissen, dass sie nicht verhungern. aber wenn wir auf Events sind, dann sagen die Leute, wie können sie das machen? Wie können sie den Futternapf so stehen lassen? Ja, es ist nicht die Tüte Chips. Da sind nicht diese Coatings drauf, diese Geschmacksverstärker, die, oh geil, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Hunger, aber ich muss das jetzt essen. Und also hört mal wirklich in diesen Parallel-Podcast rein. Vielleicht hört Atze Schröder das ja und lädt betreutes Füttern mal in zu betreutes Fühlen ein. Die sagen sogar, dass San Francisco die erste Stadt in Amerika ist, die jetzt anfängt, die Lebensmittelgroßkonzerne zu verklagen, weil sie die Menschen krank machen. Also so weit sind wir schon in Amerika. Und das ist schon, ja, der Amerikaner klagt gerne und schnell, aber da ist gerade ein Trend losgetreten, der die Menschen wirklich zum Umdenken bringt.
Ist ja auch richtig so. Es ist definitiv ist ja auch richtig so. Und das sollte nochmal, das sollte eigentlich auch in Deutschland und Europa so kommen, dass ganz einfach die Futtermittelhersteller mit solchen Sachen konfrontiert werden. Das ist aber unfassbar schwierig. Das sind ja Riesenkonzerne. Die sind weltweit so aufgestellt, dass sie riesengroße Extrudiersysteme haben, die Lieferketten mit allem, was dazugehört. Ist ja alles super klasse optimiert. Nein, es wird an einem System festgehalten, wirklich ding dran festgehalten, wo praktisch, mit System etwas gemacht wird und man sich eigentlich auch bewusst ist, dass es schädlich ist für den Dünndarm, dass es nicht so ist. Man versucht dann durch irgendwelche wissenschaftlichen zusätzlichen Baustoffe, die man dem Futter geben möchte, das zu kompensieren, was aber gar nicht geht. Warum muss hier Chemie mit Chemie behandelt werden, anstatt ein Real Food auf die Basis zu bringen? Wenn seit 1959 oder seit 1957 in der ganzen Zeit so viel Energie reingesteckt worden ist in ein extrudiertes Futter, wo bleibt der gleiche Ansatz, in ein frisches Futter reinzubringen? In ein entsprechend low-processed Food. Warum wird das nicht gemacht? Ist diese Lobby zu stark, die dahinter steht?
Also das wird auch, es wird dann auch wieder immer argumentiert mit dem Nachhaltigkeitsargument. Und wenn man sieht, dass selbst unsere Industrie den Aufwand eines gebackenen Futters immer noch mit einer Energiemenge versieht, dass man sagt, oh, das muss ja teuer, das ist umweltbelastend und das ist falsch. Also das kann sein, dass das in den technischen Geschichten, die heute auf den Markt kommen, dass man da einen falschen Weg geht. Aber wir können beweisen, dass wir mit 30% der Energiemenge auskommen, die ein Extrudat auskommt. Wir kommen aus einer Zeit, in der Energie noch was ganz Wertvolles war. Und das ist der Unterschied, den wir zu den Hochindustrie Anlagen, die mit der günstigen Energie etwas schnell herstellen wollen. Das sind wir ganz weit weg. Wir haben einen CO2-Ausstoß, wenn wir das errechnen, der weit unter dem liegt, was kolportiert wird in den Medien, was Backen an Energie frisst. Das ist eine ganz andere Herstellungsweise. Da haben wir durch das, dass wir auch alles selber bauen, die Maschinen, die gibt es nicht zum Kaufen, was wir haben. Wir haben alles selbst entwickelt aus einer Zeit, wie gesagt, aus der Erfindungszeit, die damals der Wilhelm Buback uns vorgegeben hat. Aus der Zeit kommen wir. Wir haben das nicht, wir machen das auch nicht aus Marketinggründen, sondern einfach, weil wir wissen, dass es gut ist und weil dass es funktioniert. Also da können wir mit Zahlen aufweisen, die nicht in dem Maße sind. Das Einzige, wo wir sehr viel ja, intensiver sind. Wir brauchen mehr Menschen, die das bearbeiten. Jeder Verarbeitungsschritt ist personalintensiv. Das ist der Unterschied zu einem hochindustrialisierten Futter. Da brauchst du niemand mehr, der hinter der ganzen Linie steht. Das kannst du nicht. Wir brauchen Leute, die an dem Backofen stehen. Wir brauchen Leute, die das den Teig machen. Wir brauchen Leute, die das zusammenmischen. Wir brauchen Leute. Und das ist der Unterschied zwischen dem, was wir haben. Also das ist für die Industrie ist es ein sehr human ressourcenfressendes Ding, und deshalb wurde es auch oder wird es auch nicht mehr von der Industrie präferiert. Das sieht man, wie gesagt, ich vergleiche es dann immer mit dem Bäcker. Natürlich ist der Bäcker, der muss morgens aufstehen, um 2 Uhr nachts aufstehen, der muss seinen Teig vorbereiten, der muss lange stehen. Wie bei uns müssen die Wagen abkühlen. Das ist ja der Prozess, wo die resistente Stärke entsteht. Genau. Die Zeit, die wir aufwenden, die möchte man in einer schnelllebigen Zeit nicht mehr haben. Und deshalb gehen wir alle über zu hochindustrialisierten Brötchen, und auf einmal funktioniert's nicht mehr. Auf einmal können wir keine Brötchen mehr vertragen. Also wer den Zusammenhang nicht sehen will, ganz ehrlich, Hut ab.
Nochmal der Vergleich Auto und Lebensmittel. Beim Auto gibt es ja Sounddesigner für die zufallende Autotür. Total
nicht
spannend.
Nicht nur dafür. Auch für den Geräusche des Auspuffs. Mhm.
Genau. Und es gibt aber auch in der modernen Lebensmittelherstellung Sounddesigner für die Knackigkeit von Brot und Brötchen. Und du kannst dir quasi zum passenden Wunschsound gibt es dann die passenden Enzyme, die am Ende für genau die Knackigkeit sorgt, damit der gewünschte Sound dann beim Reinbeißen zutrifft. Nicht schlecht.
Das gibt's aber nicht nur dafür, sondern das gibt's ja dann auch in dem Moment, wie man Chipstüten aufmacht. Was für ein Geräusch entsteht, wenn du eine Chipstüte aufreißt. Ja, das kommt ja noch mit dazu. Und genau das Gleiche gibt es aber auch tatsächlich für Petfood, also für Hund- und Katzenfutter. Wie hört sich das an? Wie schmeckt das? Und so weiter und so fort. Da gibt es komplette Labore, die das dementsprechend untersuchen und dann praktisch ein Fooddesign entwerfen. Aber wir kommen noch mal ganz kurz zurück.
Bei Bubek ist jeder Knack anders.
Aber das ist ein ganz anderer Knack. Aber wenn ich mir das nochmal angucke, von wegen des Extrusionsverfahrens, ja, ich habe ja vorhin gesagt, 57 brachte Ralston Purina das Verfahren ins Rennen. Und dann gab es ja die Frühstücksceralien, ja, das war Chex, ja, damals. Das Ganze ist heute Nestle Purina. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Extrusionsverfahren für Hundefutter, aber auch Extrusionsverfahren für die ganzen anderen Produkte wie Chips, Cerealien und so weiter und so fort, was da produziert wird. Das heißt, das ist ja ein riesen, ja, Maschinerie, die dahinter steht, und auch eine unfassbar große Macht. Jetzt gucke ich mir das aber an. Bis Ende der 70er Jahre. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, in den 40ern war ja die Pyramide andersrum. Wir hatten selbstgemachtes bei wie viel Prozent? 70-80%.
Ja.
Anfang der 70er bis Mitte der 70er Jahre, was schätzt du, wie war da der Dreh da drin?
Ja, es wird wahrscheinlich sich umgekehrt haben.
Handelsüblicher Trockenfutteranteil lag bei 80-90%. Mhm. Innerhalb von 10 Jahren. Ja, die Nassfutter in Dosen ging auf 10-15% runter und selbstgekochtes auf unter 5%, was vorher genau andersrum war. Was, jetzt gehen wir mal von der Pyramide aus, ja. Das ist ja schon wieder etwas, wo ich sage, wow, ja, das hat natürlich was damit zu tun gehabt, Bequemlichkeit, haben wir vorhin schon gesagt, ja, dann auch dementsprechend Haltbarkeit und. Aber jetzt gucken wir uns mal einmal kurz an, weil wir davon drüber gesprochen haben, was es auch im Tier macht. Ein extrudiertes Futter, so wie es dort ist, produziert AGEs. Das hatten wir auch schon mal. Advanced Glucation End Products. Ja, das ist eine Reaktion aus Zucker auf Proteine, Fette und Nukleinsäure. Es findet eine Verzuckerung statt. Und die haben eine massive Auswirkung Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, Gina war es, glaube ich, die sagte so von wegen auch dieses mehr Essen, wo kommt das her? Ne? Wir haben in dem Moment einfach eine kognitive Dysfunktion, die im Kopf des Tieres stattfindet. Wir haben einen schnelleren kognitiven Abbau und wir haben neuroinflammatorische Prozesse. Das bedeutet einen oxidativen Stress, eine Entzündung im Kopf, im Gehirn des Hundes und damit eine Veränderung im Belohnungssystem. Nicht nur beim Tier, sondern auch beim Mensch. Und das ist etwas, was heute sehr, sehr, sehr stark in den Fokus kommt und womit diese Systeme auch ganz klar in Frage gestellt werden, das Extrudierte.
Jetzt hast du viele Fremdwörter mit reingebracht.
Du kannst sie jetzt gerne
einfach vorstellen. Man kann sich einfach vorstellen. Du, ich bin halt der hast diesen, Typ. Ja, natürlich, du bist der wissenschaftliche Typ. Ganz einfach. Insulinspitze, danach wieder Heißhungerphase. Das ist dieser Zuckerschock, den du beschreibst. Ja. Und der dann im Darm, nochmal im Dickdarm, in diesen AGEs, in der Fermentation, der kurzkettigen Zucker, zu dem führt, was keine Botenstoffe mehr ins Hirn sendet, sondern nur noch, Mensch, ich habe schon wieder Hunger, diese Heißhungerphasen, das, was auch der Mensch beim in dem Podcast Betreutes Fühlen sagt, ich habe dann sofort wieder ich brauche es unbedingt. Und das ist das, was wir nachvollziehen können. Und was man wissenschaftlich, wie der Joe das macht, auch erklären kann, wo die Biologie ist. Also wir sprechen hier nicht, wir wollen hier kein Heilversprechen. Das ist kein Heilversprechen, das ist einfache Biologie, die bei uns stattfindet. Punkt aus Ende. Und die kann man jetzt, gibt's auch das Bedürfnis, das auch wissenschaftlich zu erklären. Und es ist auch wissenschaftlich erklärbar, das ist nichts. Wenn mich immer jemand fragt, wo ist die Evidenz? Die Evidenz ist um uns herum. Also wir sehen die Evidenz, der Tierversuch ist gemacht, der Tierversuch ist gescheitert, die Evidenz ist da. Wir sitzen alle beim Arzt und beim Tierarzt und haben Darmprobleme. Und das Einzige, was wir geändert haben, ist, wir haben nicht mehr Real Food gegessen. Wir haben die Evidenz, die Südländer, die noch wirklich kochen und für die Essen auch noch etwas bedeutet und das Essen machen. Also diesen Vorgang des Essen Machens, wo das bedeutet, haben wir viel weniger Adipositas, wir haben viel weniger Herzprobleme, wir haben gesündere, glücklichere Menschen, auch glücklichere Menschen. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Wir haben zufriedenere Menschen und die Evidenz ist ja da. Wir müssen sie nur einmal anerkennen. Wir müssen nicht mehr auf die Wissenschaft hören, die versucht über irgendwelche Vitamine. Ich wurde auch von Tierärzten gefragt, ja, und die Vitamine und hier und da. Das sind Stellvertreterdiskussionen. Die können wir alle danach, wenn wir dann mal den Darm beruhigt haben, können wir das machen. Und es wird auch nicht so sein, dass du morgen früh Bubeck fütterst und einen gesunden Hund hast. Ganz klar, du musst zuerst mal diesen Darm wieder aufbauen. Dazu kann man dann auch diesen Kaltstart-Spray, wie man es vom Dieselmotor kennt, auch mal nehmen. Aber das sollte kein Dauerzustand. Das soll kein Dauerzustand sein, dass ich ein Topping brauche. Dieser Markt der Toppings, ich muss jetzt noch mal was dazugeben, ich muss hier noch mal was dazugeben. Das sind Sachen, die man kurzfristig als Diät mal machen kann, um wieder gesund zu werden, wenn man auch. Also beim Menschen ist es ja so, es gibt ja auch noch Faktoren wie Stress und. Da kann alles schon mal aus dem Ruder gelangen. Aber man sollte das nicht zum Dauerzustand verkommen lassen. Und das sieht man auch in Amerika. Der Zusatz, was man an Nutritions dazu gibt und unser Markt an, ich muss das noch dazugeben, ich muss das noch dazugeben und ich muss dem Darm nochmal was geben und ich muss dem Körper nochmal was geben. Wir arbeiten mit Kaltstart-Sprays und wundern uns, dass der Körper nur kurzfristig erblüht.
Beziehungsweise wir trinken 8 Liter Cola und meinen mit einer Tablette auf der anderen Seite, wenn ich die mit dem Cola runterspüle, wird alles gut. Also es ist schon wichtig, dass ich mir über den gesamten Zusammenhang Gedanken mache und dann muss ich halt irgendwann mal abklären, okay, hat mein Hund eine Darmschleimhaut? Wie sieht's mit der Darmschleimhaut aus? Es liegt eine Entzündung vor? Haben wir Leaky Gut? Und erst wenn ich das alles ausgeschlossen habe, macht auch eine Futterumstellung Sinn und dann machen auch Supplements Sinn, weil mit einem Leaky Gut kannst du dem Hund, glaube ich, alles geben. Es wird nicht da ankommen, wo es ankommen soll.
Nee, auch mit einer kaputten Darmschleimhaut geht es nicht. Ja. Ja. Und der Darmschleimhaut ist nämlich genau die Problematik. Ja. Das findet da so eine sogenannte Exfoliation statt. Und das heißt eine Blockade der Nährstoffaufnahme. Ja. So, wenn wir da diese Darmschleimhaut kaputt haben, dann entwickelt sich auch dieses Leaky Gut. Und da können wir Futter drauf tun, wie wir es wollen. Das ist ja dieses, was man immer wieder hört. Wir haben das probiert, wir haben das probiert, wir haben das probiert, wir haben das probiert. Diese Futterhopper. Und machen es damit eigentlich immer schlimmer. Erstmal, wie du sagtest, gerade Kai, muss der Darm überhaupt mal auskeilen, ne? Definitiv. Aber ich muss es nochmal eben einbringen. So ein bisschen Fremdwort ist dieses, bei dem Ultra-Processed Food ist ja ganz einfach. Und das ist das Schlimme. Bei uns Menschen, aber auch beim Tier, wird ein impulsives Verhalten getriggert. Es gibt, wie ich vorhin sagte, dieses veränderte Belohnungssensibilität. Und dadurch haben wir eine dopaminergene Aktivierung. Und das ist ganz schlimm. Und dieses Dopamin wird dann ausgeschüttet und fällt da wieder runter und ich muss es wieder essen. Das Gleiche haben wir beim Tier auch. Und das kommt halt leider durch dieses ultra, ja, hochprozessierte, durch diese Nahrung. Und da bin ich wirklich dafür, dass ich sage, Leute, fangt an nachzudenken, fangt an dementsprechend das Futter dementsprechend wirklich auseinanderzunehmen. Aber da habe ich noch eben eine Frage an dich, Kai, oder auch Gina. AGEs können ja auch, wir haben ja vorhin gehört, es ist ja ein spreche es richtig aus, Kai, ansonsten korrigierst du mich definitiv. Wie heißt die Reaktion, wenn hochgebacken wird?
Myla-Effekt.
Myla-Effekt, siehst du? So, da findet doch diese Verkrustung statt. Da kommt doch eigentlich diese Verbindung von Zucker und Protein her. Das findet ja auch beim Backen statt. Ist aber nicht so schlimm wie beim Extrudierten, oder?
Genau, ja. Also der Myla-Effekt findet statt. Der kann auch gut sein. Der bindet auch, ja klar, er hat auch ein Protein, vor allem die Aminosäure Lysin, wird in dem gebunden, aber er findet beim Backen halt auf eine viel schonendere und nicht so starke Weise statt, wie das bei extrudiertem Futter. Und dadurch können diese Nährstoffe, so wie du gesagt hast, gar nicht mehr aufgenommen werden. Beim Backen findet dann wieder eine andere Kette statt. Also dieses Abkühlen ist einer der wichtigsten Prozesse und das langsame Abkühlen und nicht, ich beschleunige das nochmal, indem ich es künstlich abkühle, sondern auf eine natürliche Weise. Und da entsteht eigentlich die Magic, dass die Nährstoffe wieder aufgenommen werden können. Und das ist der Unterschied zu dem Ganzen. Also ich werde es hier nicht ganz auseinandernehmen. Das kann man alles nachlesen in 70 Seiten Abhandlungen, die wir schon geschrieben haben. Aber das kann jeder nachlesen. Ich möchte nur auf das Ding hinweisen.
Dass man es auch hören kann?
Dass man es auch hören kann. Genau, man kann es auch hören in einer gekürzten Variante. Aber wer sich, wir haben das alles auch mit Studien belegt. Die sind alle da drin. Also die, wenn mir einer einmal fragt, wo ist die Evidenz? Die Evidenz ist da, die Evidenz ist auch in der Wissenschaft da. Und da müssen wir uns gar nicht davor scheuen, dass irgendjemand das macht. Es kann aber nicht sein, dass wir auf einmal jetzt überall das hören. Und wir haben ja jetzt schon mehrere Menschen ja auch hier gesagt, die es auch verstehen und auf einmal sagen, Mensch, da läuft was komplett aus dem Ruder und dann gibt's halt eine starke Lobby, die dagegen steht. Mensch, ich hab's doch billig und günstig hier, dann hauen wir's mal rein. Jeder darf, also man soll dann nicht leben wie ein Einsiedlermönch und man muss sich nicht versklaven und einmal Fastfood zu essen und sich dann schlecht zu fühlen, ist auch nicht, also wenn man einen gesunden Darm hat, kann man auch sündigen. Und das Sündigen ist auch, man braucht ab und zu mal einen Dopaminschock, man braucht ab und zu mal das Belohnungs- eine Portion Pommes. Die braucht man auch dazwischen. Aber wenn man in der Hauptsache seinen Darm nicht gesund füttert, kann man auch nicht davon ausgehen, dass das Immunsystem und die Gesundheit sofort einspringt und dieses Sündigen auch dann in dem bewertet, dass er sagt, okay, jetzt habe ich mal kurz, da arbeite ich mal ein bisschen mehr, aber wenigstens ist der ganze Organismus glücklich mit dem Kopf und so weiter. Das darf man auch nicht. Also man muss nicht leben wie ein Mönch, aber man sollte sich doch mal kurz zurückbesinnen, dass Omas selbstgemachte Nahrung jeden Tag in der Küche gestanden, dass die
meine selbstgemachte Nahrung jeden Tag.
Genau, nur ganz und Gina, kurz. Und Gina. Gina hält uns da. Wir sind auch nicht davor gefeit, dass wir das machen. Und das eine will ich noch sagen, dass es auch, es funktioniert bei manchen Hunden in 14 Tagen, hat der Darm, wenn er noch nicht groß geschädigt ist, ist er wieder auf dem richtigen Dampfer, wenn man richtig ernährt. Aber wenn man 12 Jahre falsch den Darm ernährt hat und er ist schon massiv geschädigt, wird das auch nicht innerhalb kurzer Zeit wieder einen Erfolg bringen, sondern da braucht man ein bisschen Ausdauer. Und wieder ist der Faktor Zeit und Ruhe in das ganze System zu bringen, eines der wichtigsten Aussagen, die wir haben.
Bei allem, was wir gerade besprechen, haben wir eins, wir haben USA, wir haben Europa als Markt für das Trockenfutter. Jetzt gehen wir mal in andere Länder rein, wo zum Beispiel nicht ausreichend Fleisch zur Verfügung steht und wo es jede Menge Hunde gibt oder auch aus religiösen Gründen kein Fleisch verfüttert wird. Dort gibt es teilweise auch gar kein Trockenfutter, was dorthin geliefert wird. Und wenn, ist das auch sehr interessant, dass gerade in Indien von den entsprechenden Herstellern auch komplett vegetarische Varianten angeboten werden, wo hier gesagt wird, Fleisch, ja, du musst den Hund ja artgerecht füttern. Und wenn ich mir das angucke, dass in den Ländern, wo es halt nicht genügend Fleisch gibt und wo es aus religiösen Gründen kein Fleisch verabreicht wird, die Hunde, und das ist der Hammer, ich will nicht sagen um Welten, aber viel, viel, viel gesünder sind, als sie hier sind. Ja,
und da reden gibt es wir wieder von artgerecht, Joe. Reden ja, ja. Wir wieder von artgerecht. Artgerechte Hundefütterung. Der Hund musste 40.000 Jahre an unserem Tisch mitessen. Das wenigste, was wir auf dem Tisch hatten, das kann man noch in den 60er Jahren, wenn jemand seine Großeltern mal fragt, wie viel Fleisch auf dem Tisch war, da hat der Hund definitiv nicht 400 Gramm Fleisch am Tag bekommen. Also wir reden von artgerechter Ernährung, nicht in der Wolfslogik, und das darf man auch nicht, und da werde ich auch immer ganz sauer, wenn jemand Werbung macht, ich bin artgerecht und ich habe das Futter in der Tradition der Wolfslogik und da werden Wölfe in auf Verpackungen geklebt und Hersteller rühmen sich damit, dass ich die Ernährung verstanden habe, indem dass ich die Wolfslogik noch mit reinnehme und zeigen sich mit dem Wolf, und das ist nicht artgerecht. Der Hund hat mit dem Wolf genauso viel zu tun wie du mit dem Affen, Joe. Der Affe, wenn wir weißt da gehen, ja, in unsere Ernährung, und das ist auch belegt, da gibt es auch Evidenz dazu, dass wir uns nicht wie unsere Urahnen, also wir stammen auch vom Affen ab, aber wir haben uns da mal abgelöst, und genauso ist der Hund auch. Deshalb ist artgerechte Ernährung beim Hund nicht in der Logik, ich muss dem so viel Fleisch in den Kopf schütten wie möglich, sondern in einer ausgewogenen Art. Deshalb ist Stärke, Kohlenhydrate, Fette und Proteine in einer ausgewogenen Menge sind sehr wichtig. Und da muss ich auch gleich nochmal sagen, 30% Rohprotein in einem Trockenfutter hat nichts mit artgerecht, weil das Stück Fleisch, was du auf den Teller bekommst, hat nur 20% Rohprotein. Da fütter ich im Prinzip wieder einen Proteinschock mit 30% Rohprotein, mache ich nichts anderes wie Bodybuilder-Nahrung. Da kann der Hund nicht davon leben, weil er es gar nicht mehr so verarbeiten kann. Und deshalb ist die Analogie zu dem, der Hund hat das durchgemacht, deshalb nenne ich das diesen Tierversuch, der hat das jetzt mitgemacht, dass wir genau das gemacht haben. Wir haben Ideologien eine moralisierende Ideologie in diesen Futtermittelmarkt gebracht und haben vergessen, dass wir ausgewogen uns ernähren. Und so wie du sagst, Indien, schönes Beispiel, in meiner Zeit in England, war einer meiner besten Kumpels dort, der ist Inder, aus religiösen Gründen eine Kaste, die sich nur vegan ernährt, und der hat geheiratet, hat mich zu seiner Hochzeit eingeladen, und der Herr Nagel als ein bekennender Fleischesser und sehr gerne Fleisch essen.
Du hattest Angst, Mensch, du verhungerst auf der Hochzeit.
Ich habe Angst gehabt, ich verhungere auf der Hochzeit. Ich kann dir sagen, ohne Witz, die haben die anderen, die dabei waren, die mich kennen, die auch, da gab es auch die anderen Kasten, die dann Fleisch essen dürfen, die haben schon gelacht und haben gesagt, Kai, du setzt dich an den Tisch, wir bringen dir ein Essen. Und ich habe unglaublich mit Hülsenfrüchte, mit Linsen, ich habe unglaublich gegessen und das war unglaublich lecker. Man kann es kompensieren. Natürlich ist es einfacher, und das ist auch wieder die Bequemlichkeit. Mit Fleisch können wir unseren Protein, unsere Aminosäuren, die wir brauchen, die essentiellen, die wir brauchen, können wir es leichter decken, also eine nahrstoffdeckende Ernährung können wir leichter mit Fleisch machen. Aber es muss nicht sein. Es gibt genügend, so wie du sagst, in Indien gibt es genügend Hunde, die genauso vegetarisch ernährt wurden, und das wurden sie auch bei uns.
Genau, aber jetzt schweifen wir wieder ab in die Zutatendiskussion, und dann, um da vielleicht den Kreis zu schließen, aber, ja. Das allein vegetarisches und veganes Futter ist ja auch nicht die Lösung, weil man natürlich auch wieder gucken muss, wie wird dieses vegetarische Futter hergestellt. Wenn ich also jetzt auch wieder ein ultra verarbeitetes vegetarisches Futter habe, dann habe ich vielleicht alle Proteinreize weggelassen, um kurzfristig ein Reset mit dem Hund zu machen. Aber die Verarbeitung ist trotzdem die gleiche. Und wenn du guckst, die Inder, natürlich, die Inder zelebrieren ihre Esskultur. Diese ganzen Curries, das ist ja alles schonend gedünstet, und die Kräuter werden frisch gemahlen. Das ist ja eine unfassbar gesunde Küche.
Ich habe dazu noch eine, weil du sagst, unfassbar gute Küche, ja. Es gibt wirklich eine Studie, und die finde ich einfach phänomenal. Und zwar ist das, wird dargestellt, Region Asien-Pazifik. Ja, laut dem Euromonitor, kann jeder mal nachgucken, Euromonitor international, füttern die meisten Länder in der Asien-Pazifik-Region ihre Hunde mit Tischresten oder lassen sie draußen nach Futter suchen. Interessant ist dabei der Gesundheitszustand. Fast kaum auffallend. In Afrika bevorzugen Tierhalter immer noch selbstgekochte Mahlzeiten für ihre Haustiere. Es gibt dort so gut wie überhaupt gar keine epidemiologischen Daten dazu. Es gibt fantastische auch Untersuchungen, die kann man sich bei YouTube angucken, wo ganz klar gesagt wird, dass in diesen Ländern die Krankheitsrate recht gering ist und die Hunde trotzdem gut leben und auch alt werden. Also es geht. Ich muss kein Extrudat haben.
Deshalb backen. Kochen, ja. Backen. Und
sanft gegartes, low-process,
schonend aufbereitetes Futter, und wir können sehr viel an den Zivilisationskrankheiten, wir werden sie nicht ausrotten, wir sind hier niemand, der sagt, die Menschheit wird danach auf jeden Fall keine Krankheiten mehr haben. Das ist Quatsch. Krankheiten gehören zum Leben mit dazu. Leider gehören sie mit dazu, aber nicht in dem Ausmaß. Und das, was mich ärgert, wir haben die Evidenz vor Augen und wir haben, da muss ich auch immer noch dazu sagen, wir haben noch nicht mal den politischen Willen, unsere Leute wieder gesund zu machen. Und der Amerikaner hat den politischen Willen, der uns in dieses ganze Ding reingebracht hat, der hat den politischen Willen, das zu ändern. Und wir, die wir eigentlich gesund leben, die sensationelle Köche haben, warum, wir haben super, super Köche, wir haben Kochshows, die uns zeigen, wie gut, dass wir uns ernähren, und die erfolgreichste Restaurantketten sind eben nicht die selber kochen. Komischerweise. Wir haben ein Restaurantsterben, wo an jeder Ecke, und Fast Food kann sich immer noch halten. Komischerweise. Also das muss einfach in den Kopf reingehen, dass das vielleicht nicht die Frage ist, was ist drin, sondern wie wurde es verarbeitet. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir das verstanden haben, dann können wir uns darüber unterhalten, was wir dann noch reintun können, welches Kräuterchen dann noch mal ein bisschen das Mühe besser haben. Aber da haben wir schon diese 80-20-Regel, die haben wir umgekehrt. Wir doktern die ganze Zeit an den 20%. Da gibt's ja dieses Ding, wenn du etwas gut machen willst, 80% brauchen 20% deiner Energie. Und die letzten 20% brauchen 80%, um dann nochmal das Quäntchen rauszubringen. Das ist der Olympiasieger. Ich habe einen schnellen Erfolg, dass ich relativ schnell sportlich werde. Aber um Olympiasieger zu werden, brauche ich nochmal die 20%, und die kosten richtig viele Körner. Und das ist das, was ein normaler Koch bringt, die 80%. Schon mit rein, und wir überlegen die ganze Zeit an den letzten 20%, vergessen aber, dass wir einen gesunden Darm vorher haben.
Definitiv.
Das Wort zum Sonntag, sorry.
Ja, hast du ganz toll zusammengefasst. Aber es ist genau das, worüber wir gerade ja reden, womit wir auch angefangen haben. Ja?
Genau.
Es geht ganz einfach darum, ist es gut, dass die USA, die auch die Einführung des Fast Food so präferiert haben, jetzt präferieren, dass wir wieder gesunde, normale Lebensmittel essen sollen. Was wir übrigens von der DGE natürlich in Deutschland auch haben, ganz klar. Ja, wir sollen nicht diese ultra hochprozessierten Nahrungsmittel essen, sondern wir sollen zusehen, dass wir frisches Gemüse, 5 Portionen am Tag, dass wir dementsprechend Reis, Kartoffeln nehmen, nach Möglichkeit frisch zubereiten, aber einen Tag stehen lassen, damit wir diese resistente Stärke bekommen für die Darmbakterien. Ja, und wenn wir Fleisch zu uns nehmen, dass es reduziert ist, vielleicht auch nur einmal die Woche, in der Größenordnung von 300 bis 500 Gramm, ist ganz klar in den DGE festgelegt. Und das sind alles solche Sachen, die ja schon mal ein Programm zeigen für den Menschen. Und wenn jetzt das Tier natürlich genauso ein Familienmitglied ist, dann möchte ich das bitte schön auch für mein Tier. So, und da gibt's nicht so viele Alternativen. Und das ist auf der einen Seite gebacken. Das ist sehr low process, das heißt also sanft gegartes Futter. Und es ist auch BARF. Aber da müssen die Rationen stimmen, die Diäten, die Zusammensetzung. Auch das natürlich ist leider nicht immer so.
Richtig. Und dann gibt's auch noch eine Bewegung, die in der letzten Zeit, deshalb sage ich, es ist keine Revolution, dass das die Amerikaner jetzt gemacht haben, sondern es ist schon lange am Markt. Es gibt sogar eine Bewegung, die bei uns auch richtig bekannt ist und in jedem Bioladen steht. Das ist die Demeter-Bewegung, die sogar vorschreibt, dass die Tiere, die wir essen, nicht mit Extrudaten gefüttert werden sollen. Es gibt aber leider eine Marke von genau der gleichen Bewegung für den Hund, die das misshaftet. Sensationell. Also das, was wir nicht essen, das darf gerne mit Extrudat gefüttert werden, aber das, das wir essen, soll dann doch bitte frei von diesem Ultraprozessierten sein. Also da fällt mir wieder Doppelmoral ein, aber egal. Sorry, aber es ist nicht neu. Wir müssen uns nur darauf zurückbesinnen, und es ist schön, dass wir nicht alleine sind. sondern wir haben jetzt genug Beispiele und die Beispiele sind nicht wenige. Es gibt sogar Hundetrainer, die sich zurückbesinnen, die mal auf Bühnen standen und gesagt haben, mein Hund frisst nicht an einem Weizenfeld, und das war ein großer Lacher. Und alle haben sich darüber amüsiert und man hat einen großen Erfolg damit gehabt. Aber er hat vergessen, man hat da vergessen, wirklich nochmal, der Hund kommt aus einer anderen Richtung. Er hat mit dem, was wir romantisieren, mit diesem Wolf nichts mehr zu tun. Er kann Stärke aufschließen, aber diese Stärke muss gut aufbereitet sein. Sie muss ausgewogen aufbereitet sein. Das heißt, wir brauchen die schnellen Zucker, dass der Dünndarm genug zu essen hat. Und wir brauchen aber auch diese resistenten Stärken, die wir in einem in einer guten Aufbereitung herstellen können. Und die beiden Treibstoffe, die müssen wir nicht wie beim Motor. Wir können den Benziner nur mit Hochoktan und den Diesel nur mit Low-Oktan füttern, sondern wir brauchen beide, und die müssen in einer Nahrung drin sein. Und das geht nur, eat real food, eat food, das gut gekocht, gebacken wurde und nicht hochprozessiert wurde. Das ist die Quintessenz aus dem Ganzen. Deshalb möchte ich jeden dazu aufrufen, nicht darauf zu achten, diese amerikanische Studie so zu lesen, oh, der hat jetzt da zu viel Protein und so viel Fleisch kann man nicht essen und das ist schädlich für was weiß ich was alles, sondern lest es bis zum Ende und haltet euch nicht an den Stellvertreterdiskussionen auf.
Also Hunde würden Bubeck kaufen.
Das hoffe ich doch, dass die das würden. Aber nein, würden sie auch nicht, weil sie auch die Chipstüte auch bevorzugen, wie wir auch. Aber wir können es steuern, was der Hund kriegt, und wir müssen uns da selber an die Nase packen, dass nicht jeden Abend die Chipstüte auf dem.
Aber das Gute ist ja, dass wir uns entscheiden müssen, was wir dem Hund jeden Tag in den Napf geben. Das heißt, so, wir sind ja noch am Anfang des Jahres, die guten Neujahrsvorsätze, die gesunde Ernährung, ich ernähre mich besser, könnte man ja zumindest jetzt schon mal beim Hund umsetzen.
Denn, definitiv.
Was habe ich gestern gelesen? Da gibt es tatsächlich Firmen, die absichtlich Gutes tun wollen. Und da würde ich uns jetzt tatsächlich mal dazu zählen. Und ich glaube, die Folge heute hat auch klar gemacht, warum Kai, glaube ich, der größte Asterix-Fan auf dieser Welt ist.
Ach, du bist derjenige, der in das Fass gefallen
ist. Ich bin der.
Ja, es geht einfach darum, hat der Recht, der am lautesten schreit, oder der hinterfragt und andere zum Nachdenken anregt? Und ich hoffe, wir haben ein bisschen zum Nachdenken angeregt, und jeder, der den Podcast jetzt hört, setzt sich ans Internet und guckt mal, ob wir recht haben. Und ja, wir sind gespannt auf Feedback. Schreibt uns gerne an podcast@bubeck-petfood.de. Und ja.
Das ist der längste Podcast, den wir jetzt gerade machen.
Wir wollen
und ja, ich habe das Gefühl,
wir möchten andere mit dabei haben, die jetzt sagen, ihr seid völlig Banane, das ist der größte Blödsinn. Okay, dann diskutieren wir darüber. Wir möchten aber auch die haben, die sagen, endlich. Da möchten wir gerne erfahren, warum endlich. Wir möchten gerne erfahren, so, aber ihr müsst nochmal die Unterschiede, was ist denn das? Bitte kommt, sagt es uns, schreibt uns, und wir laden euch in die Sendung ein. Wir reden darüber ganz offen und ganz ehrlich und unverblümt.
Oder? Das war das Wort zum Sonntag, genau. Also mehr ist da nicht dazu zu fügen, ja. Wir können noch viel mehr. Wir können die Evidenzen noch bringen für alle Zweifler, die sich die meinen, die letzten 0,2 Prozent Vitamin XYZ, was das ist, sind doch noch wichtiger wie alles andere. Ja, können wir uns gerne drüber unterhalten.
Wir Fangt können auch noch darüber
eat
gehen.
Real food.
Richtig reinrassige Hunde oder aber Senfhunde, ne? Wer hat da die stabilere Gesundheit alleine schon von der Vererbung her? Und ist so viel, aber bitte informiert uns. Ich sag schon mal tschüss.
Ich sage auch tschüss und vielen Dank für den Austausch.
Definitiv. Macht ja Spaß.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Das war Betreutes Füttern mit Bubeck, dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.